Willkommen bei unserem Podcast Ohren für Senioren.
Wir sind Almut
und Tinke.
In jeder Folge hören wir einem Menschen zu, der auf ein eigenes, langes Leben zurückblickt. Wir möchten zeigen, dass Heimbewohner durchaus noch viel zu sagen haben und dass es sich lohnt, ihnen zuzuhören.
Denn jede Stimme zählt und jedes Leben hat etwas zu erzählen.
Diese Folge wird ein bisschen anders als die anderen, denn wir hören heute keinem Heimbewohner zu. Alexandra, stell dich doch mal vor.
Ja, ich bin Altenpflegerin seit vielen, vielen Jahren und zusätzlich Trauerbegleiterin, Palliativfachkraft, Praxisanleiterin, ganz viele Sachen, habe studiert. Mir liegt die stationäre Pflege sehr am Herzen oder ja, ich arbeite mit Herzblut und du hast mich gefragt.
Wir arbeiten ja schon eine ganze Weile auch zusammen und sehr gut zusammen. Und darum dachte ich, jetzt muss doch auch mal Alexandra hier zu hören sein. Wir haben uns das Thema Heimeinzug ausgesucht und möchten darüber sprechen, was es bedeutet, in ein Pflegeheim zu ziehen, was aus Sicht der Pflege oder aus therapeutischer Sicht getan werden kann, um den Übergang leichter zu gestalten, damit das Einzugserlebnis möglichst gelingt. Denn der Umzug ins Pflegeheim ist oft sehr negativ besetzt, wird auch manchmal so dargestellt in der Presse oder im Fernsehen und ist auch mit vielen Ängsten besetzt.
Ja, sind ja immer so diese Schlagzeilen, die man damit verbindet, ne? Das ist so das letzte Zuhause.
Ja, und für viele Bewohner gibt es da aber auch ganz dunkle Bilder, habe ich festgestellt, die sie noch von früher in sich tragen. Denn früher wurden ja die meisten Menschen zu Hause gepflegt, aber es gab vereinzelt auch Pflegeheime, die ziemlich gruselig gewesen sein müssen, wo sehr viele Menschen in einem Saal lagen oder so. Und diese Bilder suchen unsere Bewohner und Bewohnerinnen natürlich auch noch heim.
Ja, viele sind sehr positiv überrascht, ne? So einiger Zeit nach dem Einzug, wie toll das eigentlich ist, ne? Oder wie schön und ja.
Ja, und wir wollen das heute auch nicht verherrlichen. Wir wissen, es gibt viele negative Seiten und doch auch sehr viele positive. Unser Anliegen ist es, auch diesem Gespenst-Pflegeheim vielleicht mal ein bisschen den Schrecken zu nehmen und praktische Tipps zu geben. Alexandra, du bist ja hier vom Fach. Was gibt es überhaupt für Bedingungen, um in ein Pflegeheim zu kommen, um dort aufgenommen zu werden?
Ja, also im Grunde kann jeder in ein Pflegeheim ziehen, aber es gibt einen großen Unterschied dabei, wer die Kosten übernimmt. Und das ist natürlich immer der entscheidende Faktor. Der häufigste Fall sind Menschen mit einem anerkannten Pflegegrad. Das heißt, ein Pflegegrad 2 bis 5. Der Pflegegrad ist sozusagen die Maßeinheit für die Selbstständigkeit eines Menschen, kann man so sagen. Also wie viel Unterstützung ein Mensch im Alltag benötigt. Und je mehr Unterstützung er benötigt, je höher ist der Pflegegrad. Und die Pflegeversicherung zahlt bei vollstationärer Pflege, also im Pflegeheim, pauschale Leistungen. Je Pflegegrad für bestimmte Sachen, pflegebedürftige Anwendung, Betreuung und medizinische Behandlungspflege. Und zusätzlich entstehen auch noch Kosten für die Bewohner für Unterbringung, Verpflegung und Investitionskosten und für einen einrichtungseinheitlichen Eigenanteil. Es gibt auch Menschen mit einem anerkannten Pflegegrad 1. Die können natürlich auch in ein Pflegeheim ziehen. Das ist allerdings sehr, sehr selten, weil die Pflegeversicherung nur einen sehr geringen Zuschuss, ja, zahlt und alle restlichen Kosten, die dann so auftreten, die müssen dann privat getragen werden und da gibt es bessere oder günstigere Möglichkeiten, sich Pflegeleistungen zu suchen.
Die Kosten hast du ja schon angesprochen, die sind auch sehr gestiegen in letzter Zeit. Ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, das ist jetzt schon 15 Jahre her, da sind viele alte Menschen einfach so in Anführungsstrichen noch ins Heim gezogen, weil sie sich sagten, ach, ich bin so allein und ich brauche mal ein bisschen Gesellschaft. Und die haben mitunter auch noch 10 Jahre da gewohnt. Aber jetzt ist die Tendenz natürlich eine andere durch die gestiegenen Kosten.
Ja, jetzt findet der Einzug immer wirklich sehr, sehr, sehr spät und in einem sehr, sehr hohen Alter statt.
Ja.
Ja, das habe ich auch beobachtet. Ich glaube, als ich angefangen habe zu arbeiten, da in diesem Bereich, da sind die Leute so mit 80 eingezogen und mittlerweile hat sich das so um 10 Jahre nach hinten verlagert. Ne? Jetzt sind ich meistens immer schon Anfang 90.
Oft auch schon sehr krank dann, sodass es ja auch eine kürzere Zeit ist, wo sie da sind. Und das ist für alle oft auch eine Herausforderung, sich dann überhaupt noch gut einzugewöhnen und Kontakte zu knüpfen. Und auch für uns als Mitarbeiter manchmal nicht so leicht, den Menschen noch gut kennenzulernen, um ihn dann jeweils begleiten zu können mit all seinen Wünschen und Bedürfnissen. Mhm. Wegen der hohen Kosten wird versucht, dass Menschen möglichst lange zu Hause bleiben. Das ist sicherlich gut und jedem zu wünschen, aber manchmal geht es halt auch nicht anders. Und da kämpfen viele auch mit einem schlechten Gewissen, viele Angehörige. Ich denke, die häusliche Pflege ist nicht immer das Nonplusultra, weil viele sich auch damit sehr überfordern und glauben, jemanden ins Heim abzuschieben wäre eben falsch. Da ist ja immer dieses Wort Abschieben damit verbunden noch, was auch viele so ausdrücken. Und ich erinnere mich sehr deutlich an eine alte Dame, die mir mal in einem Gespräch erzählt hat, sie hätte ihren Mann zu Hause lange gepflegt und ihre Mutter, die auch sehr alt geworden ist, in einer Zweiraumwohnung, Plattenbau war das. Sie hat praktisch diese beiden Kranken dort gehabt und der Mann ist dann verstorben, die Mutter lebte noch weiter. Und sie hat sie dann noch 8 Jahre gepflegt und sagte, wissen Sie, ich habe das noch niemandem erzählt, aber ich habe mir an jedem Morgen gewünscht, dass meine Mutter nicht mehr aufwacht. Und das ist mir so zu Herzen gegangen, denn sie hat ja alles geben wollen und alles gegeben, aber sie konnte einfach nicht mehr. Und das drückte sich dann darin aus, eigentlich in diesem Wunsch nach dem Tod der Mutter. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Dann ist es ja besser, wirklich in einem Heim zu leben für den alten Menschen, wo man ihn besuchen kann, aber auch wieder nach Hause gehen kann.
Ja, das sind so die Rollenverschiebungen, die dann so durch bestimmte Krankheitsbilder einfach entstehen. Ne? Zum Beispiel bei Demenz, wenn dann der Ehepartner oder einfach nicht mehr der Ehepartner ist, sondern der Pfleger und sich kümmert und aufopfert 24 Stunden, 7 Tage. Das ist einfach sehr, sehr belastend. Und das ist natürlich dann eine große Erleichterung, dass es die Möglichkeit gibt, die Pflege in ein Pflegeheim zu übergeben und wieder vielleicht seine alte Rolle zu finden, ne? Sich neu zu definieren. Dann ist man doch wieder die Ehefrau und kann gemeinsame Zeit verbringen. Und
genau, kann dann eben schöne Sachen auch miteinander machen. Genau. Und ist nicht für die Grundpflege verantwortlich.
Ja, ich finde das eigentlich ganz spannend. Was glaubst du, woran Angehörige oder Bewohner ein gutes Pflegeheim erkennen? Wir haben ja auch schon so einige Sachen zusammen gemacht und auch so Angehörigen-Treffen organisiert, wo es die Möglichkeit gab, sich auszutauschen. Und ja, eine Sache, die mir so hängen geblieben ist, eine Ehefrau eines Bewohners erzählte mir, wie glücklich sie ist, ne, mit der Wahl des Heims und wie schön und wie wohl sie sich fühlt und woran sie das eigentlich ausmacht. Natürlich an der Betreuung und wie lieb alle sind, aber sie findet das so schön, wenn man in unser Pflegeheim geht oder in unsere Einrichtung, dass es da nicht nach Urin riecht. Und es ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal offensichtlich.
Du, das klingt lustig, ne? Aber ich hatte gerade genau den gleichen Gedanken und habe überlegt, ob ich das jetzt so als erstes sage, dass man auf Gerüche achten sollte. Ja. Aber ich persönlich bin auch sehr geruchsempfindlich. Ich hatte auch mal gesagt, ich könnte bei Wetten, dass auftreten und 77 Bewohnerzimmer am Geruch unterscheiden oder so. Aber daher weiß ich genau, was diese Angehörige, von der du eben erzählt hast, meint. Und es gibt ja eben auch Heime, wo das so ist und wo das wirklich ganz schlimm riecht. Genau. Das ist schon ein Kriterium, ne?
Ja, also ich denke schon, dass ein gutes Heim eher nach Alltag riecht, ne? Ja. Also nach frischem Kaffee oder nach dem Mittagessen oder bestenfalls halt neutral und sauber. Das ist immer ein Warnsignal, ne? Wenn das nach Urin riecht oder vielleicht auch nach Desinfektionsmitteln.
Ja.
So, weil so ein Pflegeheim ist ja kein Krankenhaus. So Krankenhäuser haben ja auch so einen bestimmten Geruch. Ja, es soll ja ein Zuhause sein.
Richtig, ne? Das Pflegeheim soll das neue Zuhause sein, mit dem eigenen Zimmer, das so möglichst schön eingerichtet werden darf und dann eben auch den Gemeinschaftsräumen und den Fluren. Und ich denke, es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen Sauberkeit und Ordnung. Also Sauberkeit wäre mir dann absolut wichtig, gerade wenn so viele Menschen in einem Gebäude sind, so viele alte, kranke Menschen. Aber Ordnung, so aus therapeutischer Sicht, muss es gar nicht so extrem viel Ordnung sein. Da wäre es sogar schön, wenn auch mal was rumliegen dürfte, was Anregungen bietet zur Beschäftigung, gerade für unsere Menschen mit Demenz, dass da mal ein Bildband liegt oder Kuscheltiere, irgendwas, was man anfassen, begreifen, ertasten kann, womit man sich beschäftigen kann als alter Mensch. Denn wir haben ja auch viele sogenannte Läufer, also Menschen mit Demenz, die eine Unruhe in sich tragen und hin und her gehen. Und wenn ab und zu was da wäre, womit sie sich beschäftigen können, würden sie auch mal innehalten, ne?
Ja,
was
genau.
Ganz gut wäre. Also das ist durchaus nicht schlimm, wenn es ein bisschen unordentlich wäre in dem Heim. Also ich würde gucken, wenn ich jetzt als Angehöriger neu mir ein Heim aussuchen möchte, würde ich gucken, liegt da schmutzige Wäsche rum, stehen die Türen auf, dass ich reinschauen kann, was bei der Pflege passiert. Dann liegt da ein Kontinenzmaterial auf dem Flur oder im Zimmer. Du, das gibt es. Da wird die grüne Lampe betätigt, wenn jemand in der Pflege aktuell ist. Normalerweise wird dann eben das grüne Licht angemacht. Das heißt, da ist die Pflege drin. Und wenn es klingelt, dann leuchtet das rot. Aber es gibt auch Heime, wo das überhaupt nicht benutzt wird. Es keine Aussagekraft mehr hat.
Ja, also das, was du beschreibst, ist auch so ein bisschen die Atmosphäre, ne, die in dem Pflegeheim herrscht. Sitzen die Bewohner in ihren Zimmern alleine fest oder sieht man Leben in den Gemeinschaftsräumen, ne? Verbringen die Bewohner gemeinsame Zeit miteinander? Das ist natürlich auch individuell immer unterschiedlich. Nicht jeder Mensch mag das oder hat das gleiche Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und dann ist es auch in Ordnung, aber ja, es sollte Leben zu spüren sein, ne? So Gemeinschaft, finde ich. Und man sollte auch auf das Personal achten, wie du gesagt hast. Wird im Vorbeigehen gegrüßt und ja, gehen die Pflegekräfte in Augenhöhe mit den Bewohnern. Also wenn jemand im Rollstuhl sitzt, ne, dann kann man sich auch ruhig zum Sprechen dazu hocken oder ja, werden die Bewohner überhaupt respektvoll angesprochen?
Ja, die Gedanken habe ich mir vorher auch gemacht. Das lässt sich ganz gut herausfinden, wenn man ein paar Mal in so einem Heim ist. Bekommt man ja diese Gespräche mit zwischen Pflegekräften und Bewohnern. Und wenn dann alle geduzt werden beispielsweise, ist das mal ein Alarmsignal. Aber auch da hier muss man natürlich wieder aufpassen, denn bei Menschen mit Demenz darf man das manchmal, die mit ihrem Nachnamen nichts mehr verbinden, dann machen wir das ja auch vereinzelt, wenn
genau,
wir es dürfen.
Genau, dann ist das so abgesprochen.
Dann ist es abgesprochen und ist das in Ordnung, dass gerade Frauen, die den Namen, den sie nach ihrer Hochzeit angenommen haben, eben nicht mehr als etwas erkennen, was sie mit sich selbst in Verbindung bringen, dann würden wir halt auch Charlotte oder Emma sagen dürfen. Aber es ist was anderes, wenn man hören würde auf den Fluren, ja, los Lotti, rauf aufs Klo oder Helga, jetzt zieh dich aus oder so. Das ist auf jeden Fall schon mal.
Nee, genau. Respekt zeigt sich auch im Kleinen, ne? Ob vor dem Betreten eines Zimmers angeklopft wird und auch wie Hilfe angeboten wird, also geduldig und in Ruhe.
Und ich würde mir auch den Veranstaltungsplan anschauen, was da angeboten wird und schauen, ob es auch etwas Passendes gibt für Menschen mit Demenz. Denn wir haben ganz, ganz viele demenzkranke Heimbewohner überall. Und was mir auch noch wichtig wäre, dass wir die Männer nicht aus dem Blick verlieren. Es leben ja tendenziell viel weniger Männer in Heimen als Frauen und ich finde, die Beschäftigungsangebote passen oft eher zu Frauen, weil das auch leichter zu handeln ist, ne? Wenn die dann ein bisschen stricken oder häkeln wollen oder basteln. Aber das, was für Männer interessant oder singen, ja, das für Männer interessant wäre, ist schwieriger umzusetzen manchmal. Irgendwelche Werkstätten wären ja toll. In der Generation gab es ja noch diese Rollenverteilung und viele Heime sind eher auf die Bedürfnisse von Frauen ausgelegt. Vielleicht einen Garten oder irgendwas tüfteln.
Ja, einfach eine Werkbank, ne? Oder irgendwas schleifen, sägen, reparieren.
Das wäre cool.
So, ja. Oder vielleicht auch drauf achten, die Essenssituation, ne? Wird Menschen, die nicht mehr selbstständig essen können, ja, wie wird denen geholfen, ne? Wird sich Zeit gelassen, mit dem Essen reichen, stehen genug Getränke bereit, also hat, ne, jeder die Möglichkeit, was zu trinken, weil es hört sich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen komisch an, aber das ist einfach vielen Menschen im Pflegeheim nicht möglich. Ne? Die müssen das schon in Reichweite stehen haben, um da ranzukommen oder sogar auch angereicht bekommen. Und ja, wird darauf geachtet, auch sowas kann man sehen oder beobachten. Haben das alle im Blick?
Ich glaube, diese Punkte, die wir jetzt versucht haben zu sammeln, geben schon ein ganz gutes Bild ab. Ich würde mich nicht nur auf ein Konzept verlassen, denn Konzepte sind immer toll, egal wo du hingehst. Und genau. Und eben, was du auch gesagt hast, die Betreuung, die Beschäftigung, was gibt es für Angebote? Sitzen die Menschen den ganzen Tag da alleine, sich selbst überlassen oder geht jemand auf sie ein? Wobei ich auch sagen muss, dass es auch Pausen geben muss. Also wir können auch gerade unsere Menschen mit Demenz nicht permanent beschäftigen. Wir brauchen genauso eine Pause wie wir auch mal. Dann gucken wir mal, was wir uns als nächstes überlegt haben. Was gibt es überhaupt für Gründe für einen Heimeinzug?
Ja, es gibt Momente im Leben, da ändert sich einfach alles von einer Sekunde auf die andere. Oft ist es ein Sturz oder ein Schlaganfall und plötzlich ist der Alltag, wie man ihn kannte, nicht mehr machbar. Also Dinge, die für selbstverständlich gehalten werden, das Anziehen, Treppen steigen oder der Gang zur Toilette werden einfach ohne fremde Hilfe unmöglich. Aber es gibt auch andere Gründe. Manchmal reicht die Hilfe der Angehörigen oder des ambulanten Pflegedienstes nicht mehr aus, weil eine medizinische Versorgung rund um die Uhr notwendig wird. Auch spielt das soziale Netz eine wichtige Rolle. Also wenn keine Angehörigen vor Ort leben, ist die tägliche Versorgung nicht sichergestellt. Oder der Ehepartner ist selber auch schon sehr alt und auch schon sehr krank und kann das einfach auch gar nicht mehr schaffen. Und dann wird das Pflegeheim sozusagen zu einem sicheren Hafen, ne?
Ja, wobei ich diese Fälle ganz besonders schwierig finde, wenn ein Ehepartner noch zu Hause ist. Also dass einer ins Heim zieht, weil es wirklich auch nicht anders geht in jedem Fall. Und der andere wohnt noch in der Wohnung. Da habe ich so beobachtet, dass das am schwersten ist für beide Seiten, weil die so unglücklich sind mit dieser Situation. Also der Ehepartner hat das schlechte Gewissen und derjenige, der ins Heim gegangen ist, ist auch traurig, weil das man oft auch nicht so ganz versteht. Waren 60, 65 Jahre zusammen immer und plötzlich sind sie getrennt. Das ist wirklich, wirklich schwer. Kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ich hatte das bei meinen eigenen Großeltern auch und es brauchte lange, bis die sich da zurechtgeruckelt hatten in der Situation. Die Oma konnte nicht mehr gut hören und der Opa hat ganz leise gesprochen wegen seines Parkinson. Und die haben die gemeinsame Sprache gefunden über das Mundharmonika-Spiel, weil mein Opa dann immer am Bett saß, wenn Oma und ihr Mundharmonika vorgespielt hat. Und das war so schön.
Aber ist ja eigentlich trotzdem noch schön, wenn dann der eine Ehepartner noch zu Besuch kommen kann. Ja. Es gibt ja auch die Fälle, dass jemand ins Pflegeheim zieht und man dann in Gesprächen von den Angehörigen, den Kindern mitbekommt, dass der andere Ehepartner in einem anderen Pflegeheim einen Platz bekommen hat. Und ja, die sehen sich eigentlich so gut wie gar nicht mehr, also ganz selten. Die Kinder sind eigentlich eher damit beschäftigt, von dem einen Heim ins andere zu fahren. Und das finde ich dann auch immer
traurig. Ja, das ist ja die denkbar ungünstigste Situation. Ja, das sind die Gründe. Oder es ist ja auch ein Grund, ins Heim zu ziehen, wenn die Demenz so überhand nimmt. Manche sind ja körperlich auch noch richtig agil.
Ja, meistens, wenn eine Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt, ne? Also, weil die Demenz schon so weit fortgeschritten ist, dann wird vergessen, den Herd auszuschalten oder der Mensch mit Demenz verlässt seine Wohnung.
Oder isst gar nichts mehr. Ja. Ne? Das wird manchmal auch zu sehr spät gemerkt, dass die Person gar nicht mehr regelmäßig isst. Trinkt.
Ja, macht die Nacht zum Tag. Ne? Das kann man als berufstätiger Angehöriger dann auch schwer kompensieren. So, wie will man das auffangen?
Ja, und in diesen Fällen ist wiederum die Einsicht schwer zu gewinnen. Dann entscheiden die Angehörigen den Wohnortwechsel, den Heimeinzug, aber der Mensch mit Demenz versteht es letzten Endes oft nicht mehr.
Nee, das stimmt. Ja, genau. Wichtig ist dabei die Unterscheidung immer, wie zieht ein Mensch ins Heim ein. Ne? Also gibt dann den selbstbestimmten Weg. Jemand erkennt, oh ja, ich brauche Hilfe. Ich glaube, ich muss ins Pflegeheim ziehen. Das mache ich jetzt. Und dann ist das so von einer positiven Grundhaltung begleitet. Ne? Solche Bewohner haben wir auch, die dann immer sagen, sie ist so froh, dass ich mich dafür entschieden habe und ne, ihr seid so nett und das ist so toll und wie schön ich es doch hier habe und ich muss nicht mehr kochen und habe einfach einen großen Ballast, den ich abwerfen konnte und ich freue mich, dass ich mich dafür entschieden habe. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese Krisensituationen, wo dann eine Entscheidung für einen Einzug oft unter Zeitdruck und ja aus purer Notwendigkeit getroffen wird. Und oft passiert das natürlich im Anschluss an einer Krankenhausbehandlung, na, zum Beispiel Schlaganfall oder nach einem Sturz. Und leider wird da nicht immer offen kommuniziert in der Familie, dass das Pflegeheim nicht nur eine kurzfristige Lösung sein soll, sondern sozusagen die endgültige Lösung ist. Und das ist dann immer eine schwierige Situation für uns Pflegekräfte, weil das ist nicht unsere Aufgabe, die unangenehme Nachricht zu überbringen. Aber es ist dann doch unsere Aufgabe, die Bewohner sozusagen vor einer Dauerlüge zu schützen. Und dann muss man ins Gespräch kommen, ne, das und zu ermutigen, ehrlich zu sein und die Situation zu klären, weil nur so ist es dem neuen Bewohner dann auch möglich, sich einzugewöhnen.
Das kommt tatsächlich noch öfter vor, als wir uns das vielleicht beide gedacht hätten. Ne? Dass man tatsächlich, man muss es ja sagen, die alten Menschen anlügt und sagt, da bist du jetzt eine Weile, bis es dir besser geht. Und insgeheim weiß ja die Tochter oder der Sohn, dass das nicht stimmt und dass natürlich diese Lösung für immer sein soll. Und da bin ich dann genauso ratlos manchmal wie du. Was schwierig. Ich denke, gerade dieses Thema Kommunikation wäre da auch im Vorfeld wichtig gewesen, einfach schon mal mit den eigenen Eltern oder Angehörigen eben zu sprechen. Was passiert denn, wenn es dir mal schlechter geht, wenn du jetzt fällst, wenn du ins Krankenhaus musst? Wie stellst du dir das vor? Was hätten wir für Möglichkeiten? Und dann kann man natürlich auch noch aktiv gucken, wo melden wir uns an, in welchem Heim? Und müssen nicht aus der Not heraus irgendwo hin, wo gerade was frei ist.
Ja, das hört sich so einfach an. Ne? Und, aber ich denke oft, ja, ist das einfach nicht kommuniziert. Also auch natürlich von den Bewohnern selber, weil wer möchte schon ins Heim? Und dann gibt es auch noch ganz oft in Familien auch unterschiedliche Ansichten, welche Lösung ist jetzt die beste. Die einen Kinder sagen, ja, das Pflegeheim ist doch super. Die anderen finden, eine 24-Stunden-Pflegekraft wäre vielleicht die Lösung. Und naja, in diesem ganzen Konfliktpotenzial passiert dann ein Einzug. Und ja, das ist dann schwierig.
Ja, und sobald, wie wir vorher schon angemerkt haben, eine Demenz dazu kommt, lässt sich vieles nicht mehr so gut kommunizieren, weil es eben auch wieder vergessen wird. Nichtsdestotrotz ist das nach meiner Erfahrung sehr schön und entscheidend, wenn noch eine selbstbestimmte Entscheidung getroffen werden konnte, so wie du das genau genannt hast. Du kommst ja aus der Pflege. Was kann man aus Sicht der Pflege für die Heimbewohner oder für die künftigen Heimbewohner tun, um es ihnen leichter zu machen?
Die Grundvoraussetzung, finde ich, ist Empathie zeigen für diesen besonderen Moment des Einzugs. Also stell dir vor, du musst morgen dein ganzes Leben in einen Koffer packen und in ein einziges Zimmer ziehen. Das ist doch sehr beängstigend, oder?
Auf jeden Fall.
Genau, was nehme ich mit? Und ja, immer wenn im Leben etwas Neues passiert, dann ist man immer aufgeregt. Das ist altersunabhängig. Also das ist einfach etwas Unbekanntes, was ja mit Aufregung begleitet wird oder auch mit Ängsten. Ne? Es ist ein hoch emotionales Erlebnis. Und viele Bewohner haben zu mir gesagt am Einzugstag, jetzt bin ich im Heim. Es war immer so eine Feststellung und das Wort Heim ist dabei dann in den seltensten Fällen positiv besetzt gewesen. Ja, mir erzählte mal ein Bewohner, dass sein Freund regelrecht Angst davor hatte, ihn im Heim zu besuchen, sodass sie sich schließlich verabredeten, sich weiterhin beim Bäcker um die Ecke zu treffen. Und seine größte Sorge war nicht die Pflegesituation an sich, die der Grund war, warum er ins Pflegeheim gekommen ist, sondern einfach die Frage, schaffe ich noch lange den Weg zum Bäcker, damit ich meinen Freund nicht verliere? Ich denke, so zieht jeder neue Bewohner mit seinen eigenen Sorgen ein.
Ja, die wir auch nicht immer gleich überblicken. Nee. Jetzt gerade heute hat eine Bewohnerin zu mir gesagt, ja, Heim, das ist was, was man immer doof findet. Als ich fragte, ob sie sich schon ein bisschen eingelebt hat, jetzt nach einem halben Jahr.
Aber ist ja auch schon eine lange Zeit eigentlich.
Ja, das muss man doof finden. Ne?
Ja, und was kann man aus Sicht der Pflege tun? Also, wenn ein neuer Bewohner zu uns kommt, wissen wir oft, welche Medikamente er nimmt. Aber wir wissen noch nicht, ob er früher ein leidenschaftlicher Gärtner war oder jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen ist. Also aus pflegerischer Sicht ist es immer hilfreich, die Biografie zu kennen, um Vorlieben und Abneigungen dann im Pflegealltag zu berücksichtigen. Also wir pflegen niemanden, der grundsätzlich erst um 8 Uhr aufsteht, um 7 Uhr. Oder nehmen wir als Beispiel jetzt einfach mal an, dass ein neuer Bewohner ein glühender Fußballfan ist und seit 20 Jahren jeden Samstag die Bundesliga-Übertragung im Fernsehen schaut. Und auch dann sollte er das natürlich im Heim tun können. Und wenn er selber nicht mehr den Fernseher anschalten kann, sollten natürlich die Pflegekräfte dafür sorgen, dass der Fernseher bereitsteht. Genau, und diese feste Zeiten geben dann natürlich auch wieder eine Struktur und ein Gefühl von Normalität und helfen, sich dann heimisch zu fühlen, wenn man so altbekannte Rituale mitnehmen kann.
Ich glaube auch überhaupt, die Struktur im Heim ist gar nicht so schlecht. Das wirkt manchmal sehr starr. Es gibt ja zu ganz klaren Zeiten Mittag oder Abendbrot. Die Veranstaltungen sind immer in bestimmten Zeitfenstern. Aber es wird sicherlich auch viel Halt und Struktur in den Tag bringen, woran man sich orientieren kann.
Es ist durchaus schon so, dass viele von den Bewohnern heimisch werden und das Heim auch als ihr Zuhause akzeptieren und ne, das sich wohlfühlen.
Das ist
hatten mal eine Bewohnerin, die ins Krankenhaus musste und am Tag ihrer Entlassung ging die Fahrstuhltür auf und sie wurde, sie ist gebracht worden, ne, zum Krankentransport und sah mich, also ich stand zufälligerweise bereit und sagte, Mensch, wie schön, dass du da bist. Die haben mir doch erzählt, ich muss ins Heim. Also sie war ganz entsetzt, dass sie in ein Heim sollte.
Weil
sie hat das so als ihr Zuhause angenommen und das war eigentlich sehr schön. Ne?
Das
so.
Ist ein schönes Erlebnis.
Ja.
Das ist, kann ein Zuhause werden.
Ja, auch mit neuen Freundschaften. Ne? Also,
ja, das ist immer toll.
Das, ja.
Es ist wirklich so, wenn wir die Menschen dann zum ersten Mal sehen im Rollstuhl, sehr krank, sichtlich, geschwächt, wissen wir tatsächlich nicht, welcher Mensch dahinter steckt. Und deshalb arbeiten wir ja so viel mit den Biografien. Und deshalb mache ich ja unter anderem auch den Podcast mit Tinke, um zu gucken, was sind da für Geschichten, was steckt in diesen Menschen. Wir haben ja dazu keine Bilder. Viele, die wir interviewt haben, liegen fest im Bett, können gar nicht mehr aufstehen, sind sichtlich leidend und trotzdem lassen sie uns an ihrem Leben teilhaben. Und für mich ist das auch immer ganz wichtig, weil ich da auch ganz viel Achtung und Respekt vor der Lebensleistung habe und eben nicht diesen schwer kranken Menschen nur vor Augen habe. Ja, und wir kommen nach der Frage, was Pflegekräfte oder Mitarbeiter tun können, nochmal zu der Frage, was Angehörige tun können, um den Übergang gut zu gestalten. Denn da gibt es auch vieles, was man richtig toll machen kann und auch, was man leider verkehrt machen kann. Stimmt?
Ja, schön ist es immer, wenn ein Bewohner in ein fertig eingerichtetes Zimmer einziehen kann. Ja, oft ist das nicht möglich, ne, wie wir ja schon gesagt haben, wenn das der Einzug aufgrund einer akuten Situation passiert. Aber ein leeres Zimmer mit einem Pflegebett erinnert zu sehr an ein Krankenhaus. Ne? Das ist schon mal, finde ich, ein schlechter Start, um gut anzukommen, um die erste Nacht irgendwie gut zu verbringen.
Ein bisschen gruselig, ne?
Aber ein Zimmer mit einem eigenen durchgesessenen Sessel und der geerbten Kommode von Tante Frieda, ne, das strahlt dann gleich so Sicherheit aus. Und ja, was auch ganz oft nicht bedacht wird, ja, hängen Sie, liebe Angehörige, bitte Familienfotos oder Fotokalender nicht dorthin, wo Sie für Besucher gut aussehen, sondern direkt in das Sichtfeld des Bewohners. Also dorthin, wo er diese vom Bett aus oder im Sessel sitzend sehen kann. Das sind ganz wichtige emotionale Rettungsringe, ne, bei Heimweh. Also sie beschäftigen sich schon sehr mit diesen Bildern. Die helfen gut in traurigen Zeiten und gerade so in den ersten Wochen, ne, nach dem Einzug ist das ganz wichtig.
Aber auch für uns ist es ja schön, wenn wir in einen Raum kommen, wo ein Bild hängt und es ergibt sich daraus wieder ein Gespräch.
Ja, man hat gleich einen Anknüpfungspunkt, so, ne? So Hochzeitsbilder oder sind auch spannend. Naja, ein Umzug bedeutet immer, ein Zuhause zu verlassen, das über viele Jahrzehnte die eigene Heimat war. Und das neue Zimmer, ja, das ist einfach viel kleiner als die gewohnte Wohnung. Und ja, es müssen jetzt nicht der Sessel sein oder die Kommode, ne? Es gibt etwas, was den Raum füllt, ohne Platz wegzunehmen. Wir beide haben das die Herzensdinge genannt. Also das sind Gegenstände, an denen das Herz besonders hängt und die den eigenen Lebensweg repräsentieren. Ja, diese Erinnerungsstücke helfen, sich in einer fremden Umgebung nicht mal ganz so fremd zu fühlen. Und das kann einfach ein Fotoalbum sein oder eine Sammeltasse oder ein Souvenir von einer Reise.
Ja, oder irgendetwas, was völlig abwegig ist, wo wir selbst nicht drauf kommen würden, dass das jetzt ein Herzensding ist. Einfach etwas, was die Seele braucht. Mir hat auch mal, als ich diese Herzensdinge fotografiert habe, eine Bewohnerin eine Tasse hingestellt, so eine ganz einfache Tasse, und meinte, ja, meine Tochter hat gesagt, du brauchst doch die olle Tasse nicht mehr, die kann doch weg. Aber sie wusste ja nicht, dass ich die für meine Seele brauche. Ich habe das so gut verstanden. Manche Dinge braucht man einfach für die Seele. Wer weiß, was für eine Geschichte diese besondere Tasse erzählt hat. Da ist es natürlich schön, wenn noch gemeinsam sortiert werden kann aus der Wohnung in dieses eine Zimmer, wo nicht so viel Platz ist, wie du sagst. Ja, dass die Kinder das vielleicht nicht alleine dann nur entscheiden müssen,
ja, das ist dieses,
aber das ist schwierig.
Ja, das wäre wieder dieses Selbstbestimmte, ne, wenn man das, den Umzug gemeinsam gestaltet
das
und
ist super,
man sich das dann bestimmt aussuchen könnte, das nehme ich mit, das verschenke ich vielleicht, ne, als Erinnerung.
Das macht sehr viel mit der Akzeptanz dann auch im Anschluss. Ich erlebe sehr viel Hadern, wenn sowas über den Kopf hinweg entschieden wurde, wenn irgendwelche Dinge weggeworfen wurden, natürlich nicht aus Bosheit, aber auch aus Unwissenheit. Das kommt noch nach Jahren im Gespräch, ja, das und das habe ich ja nicht mehr, mein Sohn hat das weggetan, und wiederum ist die Akzeptanz viel schneller da, auch mit dem Umzug und diesem neuen Umfeld, wenn die Person weiß, ich habe mir ja selbst noch rausgesucht, was ich wollte. Eine Bewohnerin hat mit ihrem Enkel zusammen alle Bücher sortiert. Das erzählt sie ja auch im Podcast. Und er hatte viele Kisten und sie durfte bei jedem Buch dann sagen, wo, in welche Kiste das nun kommt, was mitkommt, was da und da und dahin kommt. Und sie ist vollauf zufrieden. Sie hat alle Bücher, die ihr sehr besonders wichtig sind. Und das andere wurde eben verschenkt oder ins Antiquariat gegeben. Aber sie hat es entschieden und nicht jemand anders. Wenn das möglich ist, ist das der Idealfall.
Ja, auf der anderen Seite ist es auch sehr wichtig, das Zimmer nicht zu überladen. Aus pflegerischer Sicht ist das Sturzrisiko. Also wer einen Rollator oder einen Rollstuhl nutzt, braucht genügend Bewegungsfreiheit. Also der Klassiker sind dann Schuhschränke, die den Weg versperren, und einfach der Wendekreis mit dem Rollator deswegen nicht funktioniert, oder man mit dem Rollstuhl, also wirklich, das ist so eine Millimetergeschichte, daran vorbeifahren kann. Ja, und Teppiche und Läufer sind auch oft tückische Stolperfallen. Ja. Ne? Das, die sehen zwar schön aus, aber ja, es wird immer gesagt, naja, es soll ja gemütlich sein. Ja, aber es birgt einfach ein Risiko.
Es passiert sehr viel, also mit diesen Stolperfallen, wirklich.
Genau, ja. Also weniger Möbel bedeuten hier dann auch wirklich mehr Sicherheit eigentlich.
Ja, gut, dass du das nochmal extra sagst.
Also oft wird auch so ein kleines Sofa oder eine Couch hingestellt und noch ein Sessel, aber eigentlich sitzt nie jemand auf dieser Couch. Und die steht im Weg, also ne, man kommt mit dem Rollstuhl nicht wirklich zurecht, und das muss man, glaube ich, gut bedenken, was ist wirklich notwendig. Also bei uns im Pflegeheim ist das ja so, dass nur das Pflegebett und sozusagen der Nachttisch die hauseigenen Möbel sind, die zur Verfügung gestellt werden. Aber das ist ja nicht in allen Pflegeheimen so. In dem Pflegeheim von meiner Oma zum Beispiel, da war noch ein Tisch, der gehörte mit zum Immobiliar, mit drei Stühlen und ein riesiger Schrank, wo man sozusagen alles unterbringen konnte. Da war das Zimmer schon.
Da hast du nicht viel Spielraum.
Nee, und da ist es dann auch schwierig, naja, das so ein bisschen persönlich einzurichten. Und also da gibt es auch große Unterschiede, ne? Dafür konnte man natürlich dann das alles nicht so vollstellen. Das,
ja, finde ich dann aber bei uns schon eigentlich schöner, wenn die eigenen Möbel da sein können.
Das ist besonders wichtig, ne, für Menschen mit Demenz, die einziehen. Wir hatten schon manchmal den Fall, dass Angehörige ja, es besonders gut gemeint haben und das neue Zuhause dann auch mit neuen und modernen Möbeln frisch aus dem Möbelhaus eingerichtet haben. Ja, das roch dann auch so schön. Und aber die Bewohner mit Demenz, die leben dann in ihrem neuen Zuhause wie in einem anonymen Hotelzimmer. Ne? Sie, stell dir vor, der Mensch mit Demenz wacht nachts auf und nichts um ihn herum ist vertraut. Also er verliert ja die letzte Orientierung, die er noch hatte.
Ja.
Ja, also sollte schon darauf geachtet werden, dass da möglichst viele Möbel mitgenommen werden können, ne? Die Erinnerungen wach machen oder die auch ein Stück Sicherheit einfach ausstrahlen. Ne?
Und die strahlen ja auch das Gefühl aus, das ist mein Zuhause. Denn Menschen mit Demenz suchen ja häufig ihr Zimmer, wissen nicht, wo das ist. Die Türen sehen ja auch alle gleich aus. Und wenn ich dann die Tür öffne und da steht einfach der alte Couchtisch und da hängt dieses Bild mit dem Schiff oder so, wissen sie schon, das hat einen Bezug zu ihnen. Aber wenn das dieses neu eingerichtete, Möbelhaus riechende Zimmer ist, erkennen sie es ja niemals als ihres.
Ja, genau, viel geht auch über den Geruchssinn, ne? Also wenn man zum Beispiel dann am Einzugstag noch die Bettwäsche von zu Hause mitbringt, das ist einfach ein Geruch, der signalisiert dem Gehirn, ne? Hier bist du richtig. Also das sorgt für viel Ruhe. Dann ist für Menschen mit Demenz ja auch so die Kontinuität in der Betreuung wichtig. Ne? Also schön wäre es natürlich, wenn das irgendwie möglich im Dienstplan hinzubekommen ist, dass eine Bezugspflegekraft so für die erste Zeit einfach da ist. Ne? Dass der Mensch mit Demenz immer das gleiche Gesicht sieht, die gleiche Stimme hört. Ja, nur so kann Vertrauen aufgebaut werden, der Stressspiegel sinkt und ja, das Pflegeheim kann sozusagen über diesen Weg akzeptiert werden. Wenn da jeden Tag jemand anderes reinkommt, das ist schwierig.
Das ist sehr, sehr verwirrend. Das höre ich dann auch oft in den Seelsorgegesprächen, dass die Menschen überhaupt nicht mehr wissen, wo sie sind, wenn jetzt dauernd neue Personen auftauchen, die auch manche Sachen wieder anders machen. Ne? Jeder hat ja seine Art auch.
Ja, also der Klassiker ist ja kurz nach dem Einzug, dass der Mensch mit Demenz an der Tür steht, den Mantel schon anhat, den Rollator bepackt hat mit seinen Habseligkeiten und einfach mitteilt, ne, er muss jetzt nach Hause gehen. Und er versteht einfach nicht die Situation im Kopf, aber fühlt halt mit seinem Herz, dass er halt woanders sein müsste. Und was darf man und was muss man in so einer Situation tun? Und das ist oft, finde ich, eine Beobachtung von mir, die nicht so richtig läuft, ne? Sei es von Seiten der Angehörigen, manchmal aber auch von Kollegen. Der erste Impuls ist ja immer, mit Logik zu reagieren und ja, zu sagen, sie wohnen doch jetzt hier, ne? Aber das ist einfach die falsche Reaktion.
Also oder die Wohnung ist schon aufgelöst.
Ja, ihr Haus ist verkauft, ne? Jetzt wohnen sie hier, aber das ist ja ein Schlag ins Gesicht. Das löst Panik aus und auf gar keinen Fall hilft es den Drang zum Weglaufen oder wird ja mit Hinlauftendenz betitelt. Das hilft nicht in der Situation. Aus fachlicher Sicht korrigieren wir da nicht die Realität, sondern validieren das Gefühl. Und dabei geht es darum, die Gefühle und die Welt des Gegenübers als wahr und richtig zu akzeptieren, auch wenn sie nicht mit unserer Realität übereinstimmen. Eine bessere Reaktion wäre dann zu sagen, ne, ich sehe, Sie wollen nach Hause und erzählen Sie mir doch mal von Ihrem Zuhause. Hatten Sie einen schönen Garten? Und ja, oft löst sich dann im Gespräch dieser Impuls dann auf, ne, und man kann die Situation entschärfen.
Wenn man dann versucht rauszufinden, was ist das denn, das Zuhause, dann können es viele auch nicht genau benennen. Manche denken tatsächlich an ihr Elternhaus auch.
Ja, es ist nicht unbedingt die letzte Meldeadresse.
Nein, das ist immer, eigentlich kaum je die letzte Meldeadresse. Es ist einfach ein Ort, wo mit Geborgenheit verbunden wird, Schutz und behütet sein. Das versuchen wir ja dann auch aufzubauen im Pflegeheim letzten Endes. Mhm.
Ja, aber letztendlich sind sie natürlich nicht eingesperrt und auch ein dementer Mensch hat jederzeit die Möglichkeit, das Pflegeheim zu verlassen.
Aus meiner Sicht ist für alle Heimbewohner, aber speziell auch für Menschen mit Demenz, das Rausgehen ganz wichtig.
Ja.
Gerade jetzt, wenn es so schönes Wetter ist. Und das ist oft nicht so praktikabel für die Mitarbeiter, weil die Zeit nicht reicht, um mit jedem jetzt rauszugehen. Was ich sehr, sehr schade finde. Also ich würde es fast an die oberste Stelle so mitstellen bei der Beschäftigung. Einfach raus an die Luft. Ich glaube, es würde vieles auch lösen.
Ja.
Gerade die Hinlauftendenz, wenn man sich am Tag schon mehrfach bewegt hat und unterwegs war, dann, das kennen wir von uns selbst ja auch, sind wir abends auch ganz anders müde. Auch zufriedener. Ja, und was man da vielleicht als Angehöriger tun kann, wenn die Zeit da ist, selbst viel rauszugehen oder vielleicht durchaus auch mal jemanden zu engagieren. Es gibt auch Ehrenamtler, die das machen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Also da sind wir immer dankbar, ne? Wenn sich Ehrenamtliche melden. Und wir haben ja auch bei uns zwei Herren, ne? Die sich da toll engagieren. Und wenn sie Zeit haben, kommen und fragen, kann ich was Gutes tun? Mit wem kann ich mal eine kleine Runde rausgehen? Und ja, das kommt sehr gut an. Ne? Also man merkt schon, dass das...
Das macht einfach
die Seele berührt, ne? Ja. Also die. Ja, aber man darf ja jetzt auch nicht vergessen, dass das nur im Pflegeheim vielleicht ein Problem ist, ne? Ja, dass man abhängig ist von einfach Unterstützung, ne? Einem sozialen Netz, das das ermöglicht. Das ist ja in einer ambulanten Pflege auch ein großes Thema. Ja. Also ich erinnere mich in meiner Ausbildung, wie viele alte Menschen ich angetroffen habe, die wirklich ganz, ganz, ganz viele Stunden des Tages einfach ganz alleine in ihren Wohnungen waren und die auch einfach nicht mehr verlassen konnten, weil sie nicht alleine schaffen, mehr die Treppen zu bewältigen. Mhm. Und da denke ich immer, ist das im Pflegeheim doch schön, weil da gibt es ja wenigstens noch, also bei uns, ne, einen Balkon, wo man sich in die Sonne setzen kann oder einen Innenhof, wo man im Sommer dann auch Stunden verbringen kann, so.
Ja, schön, dass du darauf nochmal zurückkommst. Das hatten wir ja am Anfang auch schon ein bisschen angerissen, dass die Pflege in der Häuslichkeit nicht unbedingt immer dem Pflegeheim vorzuziehen sein muss oder dieses Zuhause bleiben, solange es geht, was natürlich aus Kostengründen verständlich ist. In einem Heim gibt es täglich irgendwelche Veranstaltungen. Nicht alle müssen vielleicht jedem gefallen, aber es gibt Konzerte und Sport, verschiedenste Sachen, was viele toll finden, wenn die dann anfangen mitzumachen. Und ich hatte auch mal eine Bewohnerin, die sich so gefreut hat, dann im Heim zu sein, weil sie 2 Jahre lang eben oben in ihrer Wohnung alleine war. Sie hatte auch keine Angehörigen, muss man dazu sagen. Und sie sagte, jetzt hat 2 Jahre lang immer nur morgens und abends jemand einen Satz zu mir gesagt, Frau, ich sag jetzt mal Müller, ich ziehe Ihnen jetzt die Kompressionsstrümpfe an morgens
und abends
Frau Müller, ich ziehe Ihnen jetzt die Kompressionsstrümpfe wieder aus. Das waren die 2 Sätze, die sie 2 Jahre lang gehört hat und nichts anderes. Die war beseelt von diesen Gesprächen dann und von all den Reizen, die sie hatte und Anregungen. Sie ist nochmal richtig aufgeblüht.
Da kann ein schönes neues Zuhause sein, gerade für Menschen, die niemanden haben, ne? Die keine Kinder hatten. Und wenn sie entfernte Verwandte, die ne, wegwohnen und sich nicht kümmern können, diese Einsamkeit und diese Isolation, die ist einfach im Pflegeheim genommen. Auch wenn alles freiwillig ist, ob man nur an einer Veranstaltung teilnehmen möchte oder nicht, ob die einen interessiert oder nicht. Aber trotzdem, man kann gemeinsam essen. Ne? Da ist dann doch so viel Angebot und Leben, ja, dass gerade solche Menschen auch wirklich aufblühen dann. Und oft treffen sich ja auch alte Freundschaften wieder oder ne, Bekannte. Das finde ich auch immer sehr schön.
Das haben wir auch schon oft gehabt. Ja, das stimmt.
Du wohnst auch hier, ja. Und dann ist das schön, ne? Dann wird sich gegenseitig besucht.
2 alte Schulfreundinnen haben sich doch gerade bei uns wieder getroffen. Genau. Die schon wirklich waren Nachbarn und sind dann immer zusammen zur Schule gegangen. Und jetzt schiebt die eine die andere im Rollstuhl. Das ist auch toll. Und das fand ich in meiner Folge mit den Heimbewohnern auch spannend, dass sie es sehr hoch geschätzt haben, wenn das Heim in ihrem Kiez, in Anführungsstrichen, lag. Ja. Also in dem Areal, wo sie sich auch zu Hause fühlten. Da hätte ich gedacht, das ist ja eigentlich doch schon ein bisschen egal, wenn man nicht mehr laufen kann und nicht mehr selbstständig irgendwo hingehen kann, spielt es ja nicht die große Rolle, wo sich dieses Heim befindet. Aber ganz viele sagten, dass es für sie wichtig ist, dass sie ja hier zu Hause sind in der Ecke und da ist auch das Heim. Und man trifft natürlich dann wahrscheinlich ja auch jemanden wieder, ne?
Aber ganz oft oder ziehen Bewohner ein, die aus ihrer alten Heimat dann zu den Kindern ziehen und dann so auf diesem Weg genau dieses Heim dann sozusagen ausgesucht haben. Aber auch die können Kontakte knüpfen und tun das auch.
Ich habe mich ja oft gefragt, was das Geheimnis ist, warum einige sich so gut einleben und manche sich sehr schwer tun. Ich glaube wirklich, das ist Typfrage zum großen Teil. Wenn jemand immer offen war und auch ein bisschen neugierig und kommunikativ, diejenigen haben es etwas leichter und kommen schneller an, finde ich, als wenn jemand dazu neigt, sich zurückzuziehen und wenig Kontakte sucht und was gehemmter ist. Ne? Die tun sich manchmal ein bisschen schwerer, die Leute. Mir hat eine Bewohnerin, die sehr krank ist, auch gesagt, ach, ich bin an sich ein lustiger Mensch und es hilft unheimlich, sich immer ein Guckloch für den Humor zu lassen, auch in der schweren Krankheit. Mein Guckloch ist meistens ziemlich groß, sagte sie. Das ist so eine Lebenseinstellung, ja. Die, glaube ich, durch alles hilft.
Oder was ganz wichtig nach einem Einzug ist, dass Angehörige auch das Gespräch suchen zu den Pflegekräften, wenn sie Fragen haben. Das ist ja alles ganz neu und fremd und man kennt die Zeiten nicht, ne? Wie ist der zeitliche Ablauf, was darf ich machen oder nicht, gibt es Besuchszeiten wie im Krankenhaus, ja, oder das Vertrauen ist einfach auch noch nicht da, also das sind ja alles fremde Menschen, ne? Fremde Pflegekräfte, die sich plötzlich dann um den Ehemann oder die Ehefrau oder den Vater oder um die Mutter kümmern und muss man eine ordentliche Portion Vertrauensvorschuss ausschütten, ne, um das irgendwie gut mit seinem eigenen Gefühlen und Gewissen zu vereinbaren. Und ja, mir ist aufgefallen, ganz oft wird sich auch nicht getraut zu fragen, aber das muss man unbedingt tun und dafür sind ja auch alle Pflegekräfte da und nur so kann dann auch der Einzug gelingen, ne, ein schöner Einzug für alle Beteiligten.
Und auch eine Beziehung entstehen.
Genau.
Man auf Augenhöhe miteinander spricht und eigentlich haben ja beide Seiten denselben Wunsch und dasselbe Ziel, dass es dem alten Menschen gut geht in dem neuen Zuhause. Ja. Und da ist es wirklich von Vorteil, im Gespräch zu bleiben und auch ein bisschen Interesse zu zeigen, vielleicht an den anderen Heimbewohnern oder den anderen Angehörigen, mit denen mal ins Gespräch zu kommen. Und dann ist es häufig doch auch ein Ort, an den man gerne geht und wo man Leute trifft, mit denen man etwas anfangen kann.
Vielleicht kann man das abschließend zusammenfassen, dass der Einzug in ein Pflegeheim jetzt nicht die Endstation ist oder wie du am Anfang gesagt hast, da wo man hin abgeschoben wird, dass alles nicht mehr so funktioniert, wie es sollte, sondern dass es einfach ein Beginn eines neuen Lebensabschnitts ist, ne? Also ein Neuanfang, der einfach auch sehr schön sein kann.
Und den wir alle mitgestalten, wir als Mitarbeiter, die Angehörigen und natürlich auch in erster Linie die Heimbewohner selbst. Danke, Alexandra. Das haben wir doch ganz gut hingekriegt. Vielen Dank.